Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Glücklich Lieben und Leben. Mein Name ist Stefanie und in dieser Folge möchte ich darüber sprechen, warum gefühlt so viele plötzlich über ADHS sprechen oder plötzlich alle um dich herum denken, sie hätten ADHS. Spoiler an der Stelle, wenn einige deiner Freunde auf einmal darüber sprechen, dass sie selbst darunter leiden, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht mal so gering, dass du vielleicht auch neurodivergent sein könntest. Jedenfalls möchte ich in der heutigen Folge einmal darüber sprechen, wie gefühlt jeder heute irgendwie ADHS hat und was Social Media damit zu tun hat. Warum die Kategorisierung von ADHS durch nicht ausgebildete Kreatoren in den Social Medias problematisch ist, ob eine Selbstdiagnose überhaupt valide sein kann. Zunächst aber erstmal zu mir. Welche Expertise habe ich denn überhaupt über ADHS zu sprechen? Kurz und gut, gar keine. Naja, nicht vielleicht gar keine. Ich bin selbst betroffen. Ich habe ADHS und bin auf dem autistischen Spektrum, wobei ich eine Diagnose für ADHS habe, aber für diese autistische Spektrumstörung keine. Ich bin also selbst betroffen. Und durch meine Erfahrung, durch meine persönliche Erfahrung und durch den Austausch mit Betroffenen denke ich, dass ich einen ganz guten Eindruck von der Materie habe und zumindest einmal über meine Meinung zu dem Thema von ADHS in den sozialen Medien einmal sprechen kann. Mein Anspruch ist nicht Aufklärung, jedenfalls nicht in dieser Folge, sondern ein Angebot der Sichtweise einer Betroffenen, die sich zugegebenermaßen zunächst über TikTok selbst diagnostiziert hat, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe, eine offizielle Diagnose anzustreben. Zunächst einmal aber erstmal eine Begriffserklärung gemäß ICD-10. ICD-10 ist ein weltweit anerkanntes medizinisches Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation. Und dieses System standardisiert Diagnosen von allen möglichen Erkrankungen, unter anderem auch psychischen Erkrankungen und Störungen, und standardisiert damit eben Diagnosen durch zuverlässige Benennung von Symptomen, die dann vergleichbar und wissenschaftlich einordbar werden. Ich habe jetzt also mal die ICD-10 hervorgeholt und einmal nachgelesen. Laut ICD-10 ist ADHS nämlich eine neuroentwicklungsbedingte Störung. Neuro steht für Hirn. Und diese Störung sorgt für dauerhafte Störungen in der Aufmerksamkeit, in der Impulskontrolle und auch bei dem jeweiligen Aktivitätsniveau. Und diese Störung muss seit dem 7. Lebensjahr deutlich von der Norm abweichen und zu spürbaren Beeinträchtigungen führen, um eine solche Diagnose stellen zu können. Für die Diagnose von ADHS müssen allerdings darüber hinaus einige Bedingungen erfüllt sein. Zum Beispiel müssen mindestens 6 Symptome für Unaufmerksamkeit vorliegen. Zum Beispiel Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel, wenn man einen Film guckt und dann ständig abgelenkt wird und ständig nach seinem Handy greift. Das wäre so ein Fall für Unaufmerksamkeit. Weiterhin muss für eine Diagnose mindestens ein weiteres Symptom für Impulsivität vorhanden sein. Zum Beispiel mit Antworten rauszuplatzen und andere Leute ständig zu unterbrechen. Weiterhin noch 3 Symptome für Hyperaktivität, zum Beispiel innere Unruhe aber auch. Nicht nur das Zappel-Philipp-Syndrom oder Schwierigkeiten, sich in Ruhe mit einer Aufgabe zu beschäftigen. Wobei, was viele nicht wissen, es kann auch vorkommen, dass sich Betroffene so sehr in einer Aufgabe verlieren, dass sie kaum ansprechbar sind. Also Stichwort Hyperfokus. Insofern ist es nicht richtig, wenn man sagt, betroffene ADHS-Menschen könnten sich nicht konzentrieren. Es gibt halt auch den Hyperfokus. Aber zum Thema Unruhe ist noch zu sagen, dass dieses Symptom vor allen Dingen bei Kindern auftaucht. Es gibt wenige Erwachsene, die äußerliche Unruhe zeigen, kommt auch vor. Aber beim Erwachsenen zeigt sich diese Unruhe, diese Hyperaktivität auch viel durch zum Beispiel ständiges Gedankenkreisen oder die Unfähigkeit, abends beim Schlafengehen den Kopf auszuschalten. Oder impulsive Gedankenketten. Kurz und gut, der hyperaktive Zappel-Philipp, dem werden Ketten angelegt als Kind, damit er still sitzt. Und daher verlagert sich dann sukzessive mit wachsendem Alter die Unruhe von außen nach innen. Es ist jetzt nun festzustellen, dass Menschen mit ADHS ihr Leben lang unter diesen Symptomen leiden. Nicht wegen der Symptome selbst, also Unruhe an sich ist vielleicht mit Gedankenkreisen nicht besonders angenehm, aber der Leid entsteht vielmehr dadurch, weil die Gesellschaft negativ auf Menschen mit ADHS reagieren. Weil Menschen mit ADHS in ein System hineingeboren werden, die für ihre Art zu denken und fühlen und reagieren nicht gebaut wurde. Solche Menschen stoßen von klein auf Erwartungen, die an sie gerichtet werden und die all dem, wie sie funktionieren, denken und handeln, widersprechen. Sie erleben deshalb Ablehnung, weil sie nicht so sind wie andere. Sie müssen täglich Missverständnisse aushalten und werden ständig korrigiert von den Eltern, von den Lehrern, von den Ausbildern, von den Chefs. Jedenfalls Verständnis, geschweige denn Unterstützung, erhalten Menschen mit ADHS so gut wie nie. Weder von der überforderten Mutter, die mit dem lebhaften und gesprächigen Kind besonders beansprucht ist, noch von Kindergärtnern, die frustriert davon sind, dass dieses Kind den Schlaf der gesamten Gruppe stört, weil es nicht still liegen kann. Auch keine Unterstützung später von den Lehrern, die ihren Schulstoff durchdrücken wollen und keine Zeit haben, den Lehrstoff in eine für das neurodivergente Hirn verständliche Form zu übersetzen. Genauso wenig dann im Ausbildungssystem, das Selbstorganisation von Menschen fordert, deren Nervensystem strukturell diese überhaupt nicht halten können. Und über den Arbeitsplatz müssen wir gar nicht reden. Da gibt es natürlich auch kein Verständnis dafür, für das schlechte Zeitmanagement oder auch die fehlende Selbstorganisation, weil die Bürokratie und die Meetingkultur eben andere Vorgaben hat, als sie ein neurodivergenter Mensch oder Hirn abliefern kann. Kurz und gut, Menschen mit ADHS bekommen von klein auf gespiegelt, dass sie anstrengend seien, schwierig, ein Problem, dass sie Erwartungen nicht erfüllen, dass sie alles falsch machen würden, faul und dumm sein, dass sie eine Belastung wären, schwer zu lieben. Und vor allem lernen sie, dass sie nicht sein dürfen, wie sie sind. Natürlich haben auch neurotypische Kinder und Erwachsene negative Erfahrungen mit diesem System. Aber neurodivergente Menschen erleben deutlich mehr Konflikte und Korrekturen durch Vorgesetzte oder Eltern oder Lehrer und negative Reaktionen. Schließlich ist ADHS mit dieser erhöhten Funktionsbeeinträchtigung und allgemeinen sozialen Schwierigkeiten verbunden. Eine große ADHS-Studie hat belegt, dass die erhöhte Belastung durch Kritik nachweislich zu niedrigerem Selbstwertgefühl, zu emotionalen Problemen, zu Depressionen und Angststörungen und zu sozialen Schwierigkeiten mit anderen Menschen führt. Das Schöne daran ist, dass heutzutage dank den sozialen Netzwerken Neurodivergenz viel präsenter ist, sodass die Kinder schon früh diagnostiziert werden und behandelt werden und dann natürlich auch begleitet werden können. Aber die Kinder, die ohne Diagnose und dementsprechend ohne liebevolle Begleitung aufgezogen werden, die sich für durch und durch falsch und als Außenseiter wahrnehmen in einem System, mit dem andere ganz offensichtlich gar nicht so viel Probleme zu haben scheinen wie sie selbst, solche Menschen treffen jetzt also heutzutage auf ein Video. Zum Beispiel auf TikTok, in dem der Creator über Erfahrungen und Probleme spricht, die der eigenen Erfahrung verblüffend ähneln. Und plötzlich ist man nicht mehr die einzige Person mit diesem Problem. Naja, dann verweilt man auf diesem Video, dann kommentiert man dieses Video und liked dieses Video und dann bekommt man vom Algorithmus natürlich mehr von diesen Videos in die Timeline gespült. Und mit der Zeit ergibt sich ein Muster und dann ein Bild. Und plötzlich scheint das lebenslange Leid eines undiagnostizierten Menschen mit ADHS einen Namen zu haben. Damit kommen wir jetzt also zu dem Thema Selbstdiagnose in den sozialen Medien. Und wie ich bereits sagte, ich hatte mich zunächst quasi selbst diagnostiziert, bevor ich überhaupt eine professionelle Diagnose angestrebt habe. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich überhaupt ADHS haben kann. Ich bin in einem Alter, da hieß es noch, dass ADHS sich auswachsen würde und dass Erwachsene die das nicht hätten. Und als ich Kind war, war dieses Thema sowieso überhaupt gar kein Thema. Es ist gar keiner auf die Idee gekommen, meine Symptome als ADHS zu identifizieren. Ich scrolle also so völlig unbedarft durch meine TikTok-Videos und auf einmal sehe ich da Videos von Menschen, die über Dinge sprechen, über Probleme und Struggle, die diese Menschen haben, wo ich mich auch selbst erkannt habe und so mich auf den Weg gemacht habe, eine Diagnose zu erlangen. Und wer dann den Eindruck hat, wegen TikTok hätten sich reihenweise Menschen plötzlich neuerdings selbst diagnostiziert und würden sich jetzt als neurodivergent bezeichnen, obwohl sie es gar nicht sind. Genau diesen Leuten würde ich gerne etwas dazu erzählen, weil ich denke, vielleicht hilft ihnen ein tieferer Blick in das Thema, um nicht andere Menschen zu verurteilen, die eine Selbstdiagnose vorgenommen haben. Der Hauptkritikpunkt von Menschen, die den Eindruck haben, dass irgendwie heute jeder ADHS hat, ist, jeder ist mal unmotiviert und jeder kann sich mal nicht konzentrieren. Wer sagt denn, dass du ADHS hast? Und darauf antworte ich, ja, das ist richtig. Jeder ist mal unmotiviert und kann sich mal nicht konzentrieren. Aber nicht jeder leidet darunter. Jahrelang, seitdem er auf der Welt ist. Und dann stelle ich an der Stelle die Frage, wem schadet es denn, wenn sich jemand selbst diagnostiziert und vielleicht Erleichterung in dieser Selbstdiagnose finden würde? Auch wenn am Ende vielleicht ein Arzt demjenigen keine Diagnose für ADHS geben würde. Wem schadet das denn, wenn jemand unbegründeterweise demnach den Eindruck hätte, es gäbe einen Grund dafür, nicht in diese Welt zu passen? Ich meine, außer ein totaler Versager und strunzdumm zu sein, was ja die grundlegende Lore eines Menschen mit ADHS ist. Wem würde es schaden, wenn diese Menschen sich endlich gesehen und verstanden fühlen, ernst genommen? Wenn sie sich mit dieser Idee, vielleicht selbst neurodivergent zu sein, sich selbst erlauben würden, professionelle Hilfe zu suchen oder sich einer Community anzuschließen, von der sie lernen können, wie sie mit gewissen Symptomen umgehen können. Auch wenn sie kein diagnostizierungswürdiges ADHS hätten, aber trotzdem unter Symptomen leiden würden, die ADHS zugeschrieben werden würden. Denk daran, ich habe am Anfang gesagt, für eine Diagnose braucht es 6 Symptome für Unaufmerksamkeit, 1 Symptom für Impulsivität und mindestens 3 Symptome für Hyperaktivität. Wenn du nur ein Hyperaktivitätssymptom hast, kriegst du schon die ADHS-Diagnose nicht. Aber das macht ja nicht dein Leid weg. Es ist ja trotzdem da. Auch wenn du nur 2 Symptome attestiert bekommen hast und damit diese ADHS-Diagnose nicht bekommen hast. Trotzdem weißt du, mit dir ist was nicht in Ordnung. Du bist nicht normal, du bist nicht neurotypisch. Du leidest an Stellen, wo neurotypische Menschen zwar auch Probleme haben, aber nicht so deutlich leiden wie du. Und wenn natürlich auch neurotypische Kinder und Erwachsene ebenfalls negative Erfahrungen mit diesem System machen, was nehmen also selbstdiagnostizierte Menschen den anderen denn weg? Oder was machen selbstdiagnostizierte Menschen anderen es schwerer, sodass man sie dafür kritisieren muss, dass sie sich selbst diagnostiziert haben? Meiner Meinung nach, Menschen dafür zu kritisieren, dass sie ohne eine professionelle Diagnose allein auf TikTok-Videos gestützt ADHS bei sich vermuten, fühlt sich in meinen Augen irgendwie so an, als ob man diesen Menschen unterstellen würde, angeben zu wollen. Als ob ADHS irgendein Gütesiegel wäre, das sie von anderen Menschen abheben würden. So wie Alpha-Bro oder Sigma-Man. Okay, gut, das war ein kleiner Seitenhieb in die Red Pill-Community, ich entschuldige mich dafür. Aber selbst wenn es sie auch tatsächlich abhebt, dann nicht in einem »Ich bin besser als andere« Zusammenhang, sondern in einem »Ah«, jetzt verstehe ich, warum ich anders bin und nicht reinpasse und von anderen ausgestoßen werde, Zusammenhang. Es ist ja so, als würden Kritiker, die sagen, Selbstdiagnose ist Quatsch, irgendwie hat heute jeder ADHS, als würden die sagen, du bist
Nichts Besonderes. Denn vergesslich und unkonzentriert und unstrukturiert und zerstreut zu sein, ist nichts, worauf du stolz sein solltest. Weil mir wurde auch gesagt, ich selbst darf das auch nicht sein, wenn ich mal unstrukturiert und unkonzentriert war. Du darfst nicht anders sein als ich, denn das lässt mich klein fühlen und unbesonders. Also darfst du dich nicht besonders fühlen. Also darfst du dir nicht dieses Gütesiegel ADHS geben. Und ich möchte Werbung machen für Menschen, die sich selbst diagnostizieren. Menschen, die vorher keine Worte fanden und sich nicht erlauben durften, so zu sein, wie sie wirklich sind. Und die tagtäglich stundenlang verzweifelt versuchen, reinzupassen und nicht so zu sein. Die finden nämlich mit diesen TikTok-Videos oder YouTube-Videos zum Thema ADHS Bestätigung, Ermutigung und Heilung. Und auch wenn wir selbst das vielleicht unverständlich finden sollten, wie man sich da selbst diagnostizieren kann, können wir doch auch davon lernen und unseren Horizont erweitern. Ich bin ziemlich sicher, wir alle haben mindestens einen Freund oder Bekannten oder Klassenkameraden oder Arbeitskollegen, der ADHS hat. Und wenn wir einmal mit den Symptomen im Hinterkopf genauer hinsehen und feststellen sollten, dass gerade in unserem Freundeskreis besonders viele neurodivergente Menschen zu sein scheinen, dann dürfen wir uns gerne einmal fragen, ob wir nicht selbst neurospicy angehaucht sind. Denn neurodivergente Menschen finden Gemeinschaft und Verständnis mehr bei anderen Neurodivergenten als bei neurotypischen Menschen. Und das meine ich nicht als Zweiklassengesellschaft, wo der eine behauptet, etwas Besseres als der andere zu sein. Es ist lediglich eine Klassifizierung unterschiedlicher Funktionsweisen des Hirns, mit der man geboren wurde und die uns ein Elternteil vererbt hat, für die wir nichts können. Aber eine dieser Klassen leidet stark darunter und kann nur in unserer materialistischen, leistungsorientierten Gesellschaft überleben, wenn sie Verständnis und etwas Unterstützung erhält. Ich kann nicht genug betonen, wie leidvoll es ist, mit Symptomen von ADHS zu leben. Keine gelegentliche Ich bin mal zerstreut, kein gelegentliches Mal prokrastinieren, sondern pausenlos und ständig bei jeder Gelegenheit dafür kritisiert zu werden, dass wir unser Hirn nicht dazu zwingen können, so zu funktionieren, wie unser Arbeitgeber oder unser Lehrer das gerne hätte. Und wenn wir dann über solche Videos stolpern, wie ich es getan habe, die davon sprechen, dass Menschen mit diesen Symptomen als Menschen mit ADHS bezeichnet werden, dann erfüllt diese Selbstdiagnose, diese Idee, dass man selbst vielleicht auch ADHS haben könnte, eine Brückenfunktion hin zu einer Diagnose und dann zu Unterstützung im Alltag. Und was diesen Kritikern auch nicht bewusst ist, ist, jemand, der kein ADHS hat, der käme gar nicht auf die Idee, bei sich ADHS zu diagnostizieren. Der würde über solche Videos hinwegscrollen. Der würde sich gar nicht angesprochen fühlen. Er würde diese Videos schon gar nicht auf seinem persönlichen Feed überhaupt vorfinden, weil er mit den Inhalten gar nicht resonieren würde, keinen Trost darin finden oder Ermutigung daraus mitnehmen und dementsprechend gar nicht damit interagieren würde. Und noch ein Punkt. Neurodivergenten Menschen wurde von frühester Kindheit an eingebläut, dass es keinen anderen Grund für ihre Symptome gibt als ihre Dummheit und Faulheit. Kein Mensch, der nicht ADHS hat, würde nach ein paar Videos losrennen und sich das Label Neurodivergent verpassen. Menschen mit ADHS gehören zu den Menschen, die am stärksten zweifeln, die wie verrückt recherchieren und hinterfragen. Warum? Weil ihr gesamtes Leben sie gelehrt hat, sich selbst nicht zu trauen. Weil sie ihr Leben lang falsch waren. Weil ihnen Übertreibung vorgeworfen wurde, dass sie dramatisch oder aufmerksamkeitsgeil seien. Sie haben Angst, falsch zu liegen und dadurch verurteilt, verspottet oder ausgegrenzt zu werden. Menschen mit ADHS-Symptomen haben über Jahrzehnte perfektionistische Kontrollmechanismen entwickelt, die sie vor Spott und Scham schützen sollen. Menschen mit ADHS wollen 1000% sicher sein, bevor sie etwas behaupten. Solche Menschen sind ihre eigenen schärfsten Kritiker. Sie prüfen jede mögliche Erklärung 10-mal. Sie sind Meister im Verstecken und Vortäuschen, das nennt man übrigens Maskieren, und zweifeln dadurch an ihren eigenen Symptomen und ob diese schlimm genug seien für eine Diagnose. Alles nur, um der Verurteilung anderer zu entgehen. Und wenn sich jetzt also nach langer Recherche und vielen Selbstzweifeln jemand dann endlich entschließt, die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass er möglicherweise ADHS haben oder auf dem Spektrum sein könnte, wird er dafür von anderen beschämt oder kritisiert, solange er keine offizielle Diagnose vorweisen kann, die im Übrigen für Menschen, die keine Kinder mehr sind, viel Geld kostet und für die es im Übrigen auch nicht viele professionell ausgebildete Ärzte gibt. Ich will fair sein. Es gibt natürlich auch negative Aspekte von solchen Selbstdiagnosen. Denn jede Erkrankung oder Störung kommt nämlich auch mit einer Gefahr, nämlich sich mit dieser Diagnose zu identifizieren. So ist man schnell mal depressiv, statt nur eine depressive Episode zu haben, und dann ist man eben unkonzentriert und kann halt nichts dagegen machen. Aber wer denkt, er habe ADHS und akzeptiert die Symptome als fest zu ihm gehörigen Teil, dem er ausgeliefert ist, weil es eben so ist, der kann natürlich potenziell in eine Starre fallen, die ihn in diesem Stadium festhält, statt ihn ermutigt, etwas zu verändern oder eben Hilfe zu suchen. Eine fehlerhafte Selbstdiagnose könnte aber auch verhindern, dass eine tatsächlich vorliegende Störung, wie zum Beispiel Trauma oder Depression oder eine Angststörung, eben nicht entdeckt wird. Denn viele der Symptome, über die Menschen mit ADHS klagen, die gehen natürlich auch in die Angst- und Depressionsrichtung, weil Menschen mit ADHS eben traumatische Erfahrungen mit ihrer Identität gemacht haben. Jedoch muss ich dazu sagen, dass diese negativen Aspekte einer Selbstdiagnose ja nur denjenigen betreffen oder benachteiligen, der sich da selbst diagnostiziert hat. Für niemanden sonst. Es gibt also eigentlich überhaupt gar keinen Grund, Menschen für ihre Selbstdiagnose und die damit einhergehenden potenziellen Nachteile zu verurteilen, wenn wir doch selbst von dem gesamten Vorgang weder betroffen noch benachteiligt sind. Deswegen wäre mein Wunsch, lasst uns doch alle versuchen, etwas Sympathie für andere zu haben, die ihr Leben lang gelitten haben und eine mögliche Erklärung dafür gefunden haben, warum sie sind, wie sie sind. Eine Erklärung, die es ihnen ermöglichen könnte, im Verlauf der weiteren Reise gegebenenfalls Hilfe und Erleichterung zu finden. Egal, wie das Endresultat oder die Enddiagnose dann lauten könnte. Ja, durch Social Media wurde die Aufmerksamkeit mehr auf Neurodivergenz gerichtet. Aber das ist gut. Das ist kein Problem. Jedenfalls nicht für die Menschen, die keine ADHS haben. Ja, dann scroll weiter, wenn es dich nicht interessiert. Aber für Menschen, die jahrelang undiagnostiziert waren und gelitten haben, ist das gut, dass es so viel Aufklärung gibt. Ja, es gibt natürlich auch nicht ganz so korrekte Rückschlüsse, weil das alles ja nur private, persönliche Erfahrungsberichte sind, die wir da online sehen. Wohingegen auf YouTube natürlich auch schon sehr informative und aufklärende Videos gibt. Überlassen wir es doch den Menschen, die sich für das Thema interessieren, sich mit dem Inhalt und den Symptomen auseinanderzusetzen und dann jemanden zu suchen, der ihnen eine Diagnose gibt. Und selbst wenn nicht, selbst wenn sie sich keine Diagnose holen, weil es zu teuer ist oder zu umständlich und kein Arzt in der Nähe ist, der das diagnostizieren kann, wem schadet es denn, wenn jemand sagt, endlich habe ich eine Erklärung dafür, dass ich so dumm bin und es hat nichts mit meiner Dummheit zu tun und ich muss mich nicht noch mehr anstrengen, schlau zu sein, sondern ich kann endlich meine Grenzen akzeptieren. Ja, so, ich habe fertig. Ich hoffe, ich konnte einmal die Dynamik hinter diesen Selbstdiagnosen auf eine Weise aufzeigen, mit der du dir vielleicht selbst erlauben kannst, einmal genauer hinzuschauen, oder mit der es dir möglich ist, Menschen, die vermuten, sie hätten ADHS, deine Hand zu reichen, statt dich über sie zu ärgern. Und wer jetzt noch Lust auf eine kleine Entspannung hat, mit der die Erlaubnis, sich und seine Symptome ernst nehmen zu dürfen, tief in sein Unterbewusstes aufgenommen werden und Zuversicht vermittelt werden kann, der darf jetzt noch ein paar Minuten dranbleiben. Bei den anderen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche alles Gute. Wie am Ende jeder Podcast-Folge folgt nun der Teil der geführten Entspannungsreise. Bitte höre ihn nur, wenn du gerade in einer sicheren Umgebung bist, wenn du sitzt oder liegst und nichts tust, das anderweitig deine Aufmerksamkeit benötigen würde, wie zum Beispiel Auto zu fahren oder schwere Maschinen zu bedienen. Mach es dir also nun an einem ruhigen, ungestörten Ort für ein paar Minuten bequem. Wenn du soweit bist und das gerne möchtest, darfst du deine Augen schließen. Richte deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Atem. Nimm ihn einfach nur wahr. Beobachte, wie die Luft kühl in deine Nase strömt und sich dabei deine Lungen weiten. Für diesen Augenblick darfst du dich ganz in dich selbst sinken lassen. Für diesen Augenblick brauchst du gar nichts zu tun. Nur wahrzunehmen, in welchem Tempo und in welchem Rhythmus sich deine Brust oder dein Bauch beim Atmen auf und ab bewegen. Nimm als nächstes einen tiefen Atemzug durch die Nase in deinen Bauch hinein, halte ihn dort für einen Augenblick und lass ihn dann langsam und kontrolliert aus dem Mund wieder ausströmen. Noch einmal durch die Nase einatmen, halten und durch den Mund langsam wieder ausatmen. Und ein letztes Mal Nase einatmen, halten und durch den Mund wieder ausatmen. Jetzt kehre zu deinem normalen Atemrhythmus zurück und spüre die Entspannung, wie sie bei jedem deiner Atemzüge durch deinen gesamten Körper fließt. Folge in deinem Geist den folgenden Worten. Mein Erleben ist gültig. Ich darf fühlen, was ich fühle. Ich darf anders sein, ohne mich zu rechtfertigen. Ich darf mich selbst ernst nehmen. Ich darf mir selbst glauben. Ich bin nicht falsch. Ich bin vielfältig. Ich bin nicht zu viel. Ich bin richtig. Ich darf meinen Platz einnehmen. Ich bin wertvoll, so wie ich bin. Ich darf meine Muster verstehen, ohne mich zu verurteilen. Ich darf neue Antworten auf alte Fragen finden. Ich finde Wege, die zu mir passen. Ich bin stärker, als ich denke. Ich muss mich nicht beweisen. Ich darf meine Wahrheit fühlen, auch wenn andere sie nicht sehen. Ich bin genug. Und jetzt nimm noch mal einen abschließenden tiefen Atemzug durch die Nase und spüre, wie die Energie wieder in deinen Körper zurückkehrt. Mit jedem weiteren Atemzug fühlst du dich immer wacher, nimmst wieder die Umgebung und die Oberfläche unter dir wahr, hörst wieder die Umgebungsgeräusche und wirst immer klarer und wacher. Und sobald du dich dazu bereit fühlst, kannst du die Augen öffnen und mit neu gewonnener Energie die gehörten Botschaften mit in deinen Alltag nehmen. Du darfst neugierig sein, wie diese Botschaften in dir in den nächsten Stunden und Tagen noch positiv nachwirken werden. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal.